Podcast NDR 90,3. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Nun ist sie da, die Peking. Einer der letzten legendären Flying P-Liner ist nach 85 Jahren zurück in Deutschland. Kräftig ramponiert, ziemlich hinfällig, aber sie ist hier. Am 30. Juli kam die Viermastpark Huckepack auf der Kombidock 3 in Brunsbüttel an. Wir erzählen die Geschichte des Schiffes, berichten über die vorerst letzte Reise und darüber, was jetzt passiert. Willkommen zur 3268. Ausgabe. Ich bin Kerstin von Stürmer. Sie hören NDR 90,3. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Brunsbüttel am letzten Sonntag im Juli. Es ist einer jener Sommertage, wie sie in diesem Jahr hier in Norddeutschland üblich sind. Mal scheint die Sonne, aber überwiegend sind am Himmel Wolken zu sehen. Und daraus schüttet es immer wieder kräftig. Und dazu weht ein kräftiger Wind hier im Elbehafen fast schon mit Sturmstärke, sodass uns der Regen zeitweise waagerecht um die Ohren fliegt. Wir, das ist ein NDR-Fernsehteam, der Hafenkapitän und Hafenchef von Brunsbüttel und die Festmacher. Wir alle warten am späten Nachmittag auf das Dockschiff. Kombidock 3 bringt die Peking von Staten Island in New York über den Atlantik nach Deutschland. Draußen am Elbdeich haben sich trotz des durchwachsenen Wetters viele Schaulustige eingefunden. Sie wollen dabei sein, wenn die Peking nach Hause kommt.
Ich mag die Peking, weil es ist Hamburg, mehr geht nicht.
Eine besondere, eben nicht alltägliche Ankunft, auch für den Hafenkapitän Lars Sell.
Auf jeden Fall ist der Medienrummel besonders. Das kann ich nicht von der Hand weisen. Aber es ist schon einzigartig.
Hafenchef Frank Schnabel will ebenfalls dabei sein bei diesem historischen Moment, wenn der Flying P-Liner nach 85 Jahren wieder einen deutschen Hafen erreicht.
Was ganz Besonderes, also ich bin echt happy, dieses Schiff im Schiff heute hier erleben zu dürfen, empfangen zu dürfen. Eben schien sogar noch die Sonne beim Empfang, mehr geht nicht.
Und endlich, um 18.30 Uhr ist Kombidock 3 fest. Wir haben Gelegenheit, an Bord zu gehen und die Peking und natürlich auch die Hamburger Mitreisenden zu begrüßen. Joachim Kaiser von der Stiftung Hamburg Maritim ist seit New York an Bord und schwärmt von der Atlantiküberfahrt.
Völlig harmlos. Es ist wirklich phänomenal. Wir hatten jetzt in der Elbmündung einmal kurz 7 bis 8 Windstärken in einer Schauerbö. So sagt es der Revierfunk, ist also nicht übertrieben von mir. Und das war die höchste Windstärke, die wir auf der ganzen Reise hatten.
Kaiser ist während der 11 Tage kaum aus seinem Arbeitsoverall herausgekommen. Es gab jede Menge Arbeit auf der Peking.
Also ich bin ganz überraschend, plötzlich habe ich einen Job als Bootsmann auf der Peking angetreten, weil die Crew hier war vollkommen ausgelastet mit den Ladungs-Laschearbeiten. Das war sehr, sehr viel aufwendiger als gedacht. Wir haben hier einen Experten sitzen. Da war keiner, der sich irgendwie um die Peking oben innen kümmern konnte. Und mich hat es auch in den Fingern gejuckt. Man musste dieses Schiff, wo jeder nur alles hat fallen lassen, alles lag voll mit Müll, nichts war aufgeräumt, die Drecks waren dreckig und so weiter. Ich habe jeden Tag irgendwas gemacht und ja. Mir geht's gut. Für mich gut
und
wohl.
Und worauf freut sich Mr. Peking jetzt am meisten?
Bratkartoffeln essen gehen.
Joachim Kaiser von der Stiftung Hamburg Maritim. Der Flying P-Liner Peking, unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert. Die Peking, letzter Zeuge einer vergangenen Ära, der großen Zeit der Windjammer. Mitte des 19. Jahrhunderts lässt der Kaufmann Karl Leis für seine Handelsaktivitäten bei der Hamburger Werft Blum und Voss Segelschiffe bauen. Das Schiff, das 1857 vom Stapel läuft, wird nach Leis Ehefrau Sophie benannt. Die trägt wegen ihrer krausen Haare den Spitznamen Pudel. Die hölzerne Bark begründet eine Tradition. Alle weiteren Windjammer bekommen einen Namen mit P.
Meine Schiffe können und sollen schnelle Reisen machen.
Das gibt Karl Leis seinen Kapitänen mit auf den Weg. Und die stählernen Frachtsegler sind schnell. Sie werden vor allem für den Salpetertransport aus Chile eingesetzt. Am 25. Februar 1911 läuft die Viermastbark Peking bei Blum und Voss vom Stapel. Auch sie fährt zwischen Europa und Chile, transportiert Nitrate. Unter Kapitän Hinrich Nissen fährt die Peking dreimal Hamburg-Valparaíso-Hamburg, bis sie im Ersten Weltkrieg in Chile festgehalten wird. Die Peking geht 1921 als Reparationsleistung nach Italien. Dort weiß man allerdings mit dem Schiff nichts anzufangen, sodass es Leis 1923 gelingt, den Windjammer für wenig Geld zurückzukaufen. Ihre letzte Reise unter der Flagge von Leis führt die Peking 1931-32 unter Kapitän Hans Rover noch einmal nach Chile und nach Spanien. Die Peking ist eines der letzten vier noch vorhandenen Schiffe der legendären Flying P-Liner-Flotte. Das Schwesterschiff, die Passat, liegt als Museumsschiff in Travemünde. Die Padua ist als Krusenstern unterwegs und gern gesehener Gast im Hamburger Hafen. Und die Pommern, sie liegt als Museumsschiff in Mariehamn in Finnland. Unvergessen in diesem Zusammenhang die Pamir. Sie sinkt 1957 in einem Hurrikan südwestlich der Azoren. Einer der Überlebenden über das, was damals an Bord geschah.
Die letzte halbe Stunde des Schiffes, also die wirklich zu schildern, das glaube ich, ist gar nicht möglich, weil die Eindrücke eben von allen Seiten auf einen einstürmten. Im letzten Augenblick gab der Funker dann das SOS-Signal. Er hatte sich zuvor schon mit Schiffen in Verbindung gesetzt. Als dann der Befehl oder was, das weiß ich nicht, das kann ich auch nicht sagen, wann eben der erste SOS-Ruf rausgegeben wurde, musste der Funker sofort die Funkstation verlassen, weil vielleicht 3-4 Minuten später das Schiff kenterte. Als das Schiff jetzt überholte, da waren natürlich noch keine Boote zu Wasser, denn das Schiff, das lag so weit auf der Seite, dass es unmöglich war, sie aus den Davits rauszubekommen. Und als das Schiff jetzt überholte, da rutschte natürlich alles ins Wasser. Und einer fiel da auf den anderen rauf und da hat einer den anderen runtergedrückt und gestoßen. Und dabei werden wahrscheinlich schon sehr viele ertrunken sein.
Das Schiff geht unter, 80 der 86 Besatzungsmitglieder des Schulschiffs sterben. Der Untergang der Pamir bedeutet gleichzeitig das Ende der frachtfahrenden Schulschiffe. Die Peking liegt damals in England. Als Folge der Weltwirtschaftskrise hatte Leis das Schiff 1932 nach London verkaufen müssen. Dort wird es als stationäres Schulschiff umgebaut, in Arethusa umbenannt und nach Upnor in Kent verholt. Am 31. Oktober 1974 wird die Viermastbark an eine amerikanische Stiftung versteigert und im Sommer 1975 am Haken eines holländischen Schleppers über den Atlantik nach New York gebracht. Dort erhält sie ihren alten Namen zurück. Die Zeit an der Pier in Manhattan endet vergangenen September. Nach fast einem Jahr Zwischenstopp in der Werft auf Staten Island ist die Peking jetzt zurück in Deutschland. Und hier ist das Lied zum Schiff. Ralph McTell hat's geschrieben und gesungen. Around the Wild Cape Horn, die Reise der Peking um Kap Horn. »106 Jahre alt, davon vor allem die letzten Jahre wenig geliebt und damit auch wenig gepflegt. Wer die Gelegenheit hatte, die Peking in den vergangenen Jahren auch von innen zu besichtigen, dem wurde Angst und Bange. Viele dachten, das Schiff werde spätestens beim Schleppen in die Werft auf dem Hudson sinken. Aber weit gefehlt, die alte Lady ist zäher, als die meisten dachten.« Dietrich Lehmann über den Zustand einer Legende.
Spitzhacken, Brecheisen, Kettensägen. Es ist vor allem schweres Gerät, das Dutzende Arbeiter an Deck der Peking schleppen. Das Schiff liegt an der Pier der Peterswerft in Wewelsfleet. Und jetzt beginnen die Arbeiten. Rigger sind in den Masten unterwegs. An Deck kommen mehrere Schichten zutage, aus verschiedenen Jahrzehnten, so Joachim Kaiser, Vorstand der Stiftung Hamburg Maritim.
Ja, wir sehen im Grunde wie in der Archäologie, immer von Schicht zu Schicht nach unten. Die oberste Schicht ist Sperrholz. Das hat das Southfield Seaport Museum in seiner Not auf das Deck genagelt, weil das Deck eben damals schon hinfällig war. Und wenn es leckte, dann noch eine Lage und so weiter. Sehr interessant, was wir hier abgetragen haben. Dann tritt da zutage das hölzerne Deck. Das sehen wir hier in Teilen noch komplett. Aber es sieht aus wie bei einer Ausgrabung, so Hansezeit. Und unter den Decksplanken, die man ohne große Kraftanstrengung lösen kann vom Eisendeck, sehen wir das stählerne Deck.
Es ist vor allem vermodertes Holz, das die Arbeiter schubkarrenweise von Bord schaffen. Nach vielen Jahrzehnten ist nichts mehr vom eigentlichen Holzdeck der Peking zu retten.
Die Decksplanken, die Laufplanken sind aus Nadelholz. Die Baubeschreibung sagte Pitchpine oder ähnlich gelegt worden. Die Leibhölzer, also das sind die praktisch die Außen, die Saume, die Säume, die das Deck einfassen und die verhindern, dass irgendwo Hirnholz an Eisen stößt. Die sind aus Teakholz. Das ist natürlich schon interessanter zu sehen, ist davon noch irgendwas verwertbar, ich sag mal zumindest als Andenken. Mehr sicherlich nicht.
Unter den verrotteten, hölzernen Planken liegt noch eine Ebene aus Stahl. Aber auch die ist inzwischen so marode, dass die Arbeiter an vielen Stellen mit ihrem Werkzeug Löcher machen können, weil der Stahl eigentlich nur noch aus Rost besteht. Schiffsexperte Kaiser, der die Restaurierungsarbeiten der Peking leitet, bleibt dennoch gelassen.
Es geht ja mir im Moment, wir müssen da nüchtern bleiben und nicht sagen oh weh, oh weh, sondern mir geht es im Moment darum, dass wir möglichst rasch befunden können, wie groß sind die Schäden. Denn das ist natürlich für uns, für unsere Stiftung und das gedeckelte Budget, was wir haben, ganz entscheidend, dass wir auskommen mit dem Geld, was uns zur Verfügung gestellt worden ist.
Darauf schaut auch die Stiftung Hamburgische Museen, die nicht nur die Restaurierung der Peking mit überwacht, sondern auch für den Bau des Deutschen Hafenmuseums zuständig ist. 120 Millionen Euro gibt es für beide Projekte zusammen vom Bund. 26 Millionen davon sind für die Restaurierung der Peking vorgesehen, so Alleinvorstand Börries von Notz.
Na, man sieht die Nachteile und die Vorteile da drin. Man ist natürlich vom ersten Eindruck und immer wieder, wenn man neu auf das Schiff kommt, doch ein wenig schockiert über den schlechten Zustand der Peking. Andererseits bietet das die Möglichkeit, ganz bestimmte restauratorische Maßnahmen zu ergreifen, die das Eigentliche sichtbar machen werden, worum es bei der Peking auch im Zusammenhang mit dem Deutschen Hafenmuseum geht. Das ist anders als ein durch die Jahrzehnte durchgepflegtes Schiff, auf dem es dann immer wieder auch neue Neuerungen gibt, technische Anpassungen und auch Anpassungen an die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer. All das ist auf der Peking nicht passiert. Es ist also in einem relativ reinen Zustand, auch wenn der Zustand schlecht ist.
Marode, das war schon klar, bevor die Peking New York überhaupt verlassen hat, ist der größte Teil der Außenhülle, des Rumpfes. Die Struktur aber ist sehr solide, meint Joachim Kaiser.
Unglaublich gut gebaut für ein Jahrhundert und hat das in den weitesten Teilen eben auch unbeschadet überstanden. Wir denken, dass wir vielleicht 10% der Tragstruktur werden erneuern müssen, das heißt also Spanten insbesondere, mehr nicht. Das macht insgesamt, wenn man mal den ersten Eindruck außer Acht lässt, dass da ab und zu mal dicker Rost drauf sitzt, macht das einen guten Eindruck. Also es ist nicht so, dass es ein Fass ohne Boden ist, sondern es ist ein Schiff, an dem 80 Jahre lang substanziell nichts gemacht worden ist.
Und ein Schiff, das jetzt nur darauf zu warten scheint, dass ein neues Kapitel in seiner mehr als 100-jährigen Geschichte beginnt.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Unser Thema heute die Peking, die Viermastpark, die seit Ende Juli wieder in Deutschland ist. Seit 85 Jahren hat das Schiff zum ersten Mal wieder einen deutschen Hafen angelaufen. Brunsbüttel war das. Zuvor lag das Schiff die vergangenen Jahre ja in den USA, in New York. Und dort ist die Peking im vergangenen September in die Werft nach Staten Island geschleppt worden. Im Studio jetzt mein Kollege Uli Patzwall vom Hamburg-Journal.
Hallo,
Uli
Kerstin.
Patzwall, hallo. Wir waren im September beide dort und haben das Schiff begleitet in die Werft. Das war ein spannender Moment, denn es war das erste Mal, dass die Peking wieder ein Stück schwimmt, gezogen wurde durch Schlepper in die Werft. Du warst jetzt dort und hast die Peking heimbegleitet. Fangen wir mal in New York an. Was hast du vorgefunden in der Werft nach einem halben Jahr Winter?
Na, ich glaube, das Schiff konnte sich in 6 Monaten oder 8 Monaten nicht noch weiter oder nicht noch wesentlich weiter verschlechtern, als wir es vor einem knappen Jahr ja bald vorgefunden haben. Der Rumpf ist nach wie vor da und dort ein Sieb. Man muss aufpassen, wenn man die Decks wechselt. Also die Niedergänge, die Treppen im Schiff sind jetzt ein bisschen geordneter gewesen, als wir sie im Herbst verlassen haben. Aber nicht unbedingt ungefährlicher. Also es ist ein ramponiertes Schiff. Ich wehre mich immer selbst gegen den Begriff Wrack, denn das ist falsch. Es ist natürlich ein Schiff, das jetzt auch zweimal im letzten Herbst und jetzt bei dieser Reise auch da allein zweimal bewiesen hat, dass es noch auf eigenem Rumpf schwimmen kann. Aber ich hänge das noch dran. Joachim Kaiser von der Stiftung Hamburg Maritim, der sich da um vieles gekümmert hat natürlich, der hat am Tag vor der Abfahrt des Schiffs Lecks gedichtet mit Beton. Ja.
War das nicht eigentlich Aufgabe der Warft?
Ja, nein, die haben eigentlich nur, soweit ich weiß, dafür gesorgt, dass das Schiff entkernt wurde, also von Überflüssigem, was in Amerika bleiben sollte, befreit wurde und ansonsten den Liegeplatz gestellt.
Der Werftchef hatte uns versprochen, dass er das Schiff gut behandeln wird. Ja. Das ist passiert.
Er hat es geliebt. Ich würde weitergehen. Also es war zum Schluss ein Familienschatz. Der ist am Tag vor der Abreise oder vor dem Abfahren mit den beiden Schleppern mit seiner Familie, das war noch ein strahlender Tag, mit Kindern und Jugendlichen, die alle einen Helm dann auf hatten, über das Deck gegangen und sind bei den Steuerrädern, bei den Kajüten stehen geblieben und haben versonnen auf die Peking geschaut. Und er war wirklich ergriffen. Er stand dann auch am nächsten Tag im Regenmantel ganz früh auf der Pier und hat als selbst losgebunden. Also dieses Steve Carlyle hat diesem Schiff also schon emotional gut getan, würde ich sagen.
Man hat die Peking ziehen lassen, Huckepack auf Kombi Dock 3, einem Dockschiff. War das in New York ein kritischer Moment, als die Peking da eingedockt wurde? Oder war das eher Business as usual für die Besatzung?
Nein. Das war es nicht. Also diese Kombi-Dock 3 hat schon mal einen Großsegler, nicht ganz so groß, von England nach Australien befördert. Also sie hatten das schon mal auf dem Zettel und haben das auch hingekriegt. Aber für alle Beteiligten war das, glaube ich, der Kasus Knaxus auf dieser Etappe der Peking jetzt. Wird das Schiff vernünftig einschwimmen? Es gab in der New Yorker Upper Bay Tidegewässer, oder das gibt es immer noch. Und da muss man eben, wie man in Deutschland sagen würde, bei Stauwasser einschwimmen nach Möglichkeit. Und es darf auch kein großer Wind sein. Dieses Schiff, die Kombi Dock 3, lag vor Anker. Das heißt, wie alle anderen Schiffe, also auf Rede, vor den Kaianlagen, relativ weit draußen in der Bucht, wie alle anderen Frachtschiffe, ist das mit der Tide in die eine Seite langsam geklappt an der Ankerkette und mit der ablaufenden Tide dann wieder in die andere Richtung. Und in der Mitte, wenn das Schiff also eine gewisse Stabilität für ein paar Stunden hatte, da musste dann in diesem Zeitfenster und am besten in einem Zeitfenster von wenigen Minuten die Peking eingeschwommen werden. Das war eine Herausforderung. An einer Kai geht das immer leichter, da ist das Schiff stabil. Da kommst du hin, da weißt du von vornherein von 0 Uhr bis 24 Uhr, welche Lage dein Aufnehmer da hat, das Schiff, wo die Peking dann reinkommen soll. Ja.
Hat man denn vorher berechnet, wie weit sich die Peking im Dock während der Überfahrt bewegen darf? Wie viel Spielraum da sein muss, aber höchstens sein darf?
Naja, wir haben dann mal während der Überfahrt bin ich runtergegangen mit meiner Kamera, nur um eine Tonaufnahme zu machen. Das war ganz spannend. Ich habe mich einfach, als dann tagsüber wurde ja während der Atlantiküberfahrt auch gearbeitet, aber eben nur bis abends, als dann die Dunkelheit eingetreten war, neben diese riesigen Pallungen, neben diese Holzblöcke gestellt, in denen die Peking stand oder lag, und habe einfach nur zugehört mit dem offenen Mikrofon meiner Kamera und habe es knirschen hören. Das hat was Gespenstisches. Wenn dieses Schiff sich in der Atlantikdünung mit seinem Gastschiff quasi mitwiegt und du denkst, jetzt knirscht es wieder 4 mm in die eine Richtung und dann wieder in die andere Richtung, da kommt so eine gewisse Spannung auf. Hält das? Das muss ja Spiel haben. Also es darf nicht völlig zementiert da drin liegen. Es muss Spiel haben in seinem Gastkörper, aber es muss trotzdem unheimlich stabil sein.
Und das, was Sie da gerade im Hintergrund hören, während wir hier reden, das ist genau der Ton, den Uli Patzwal da im Bauch der Kombi Dock 3 aufgezeichnet hat. Das Bewegen der Peking auf dem Weg über den Atlantik nach Deutschland. Unterwegs mit der Viermastbark Peking von New York nach Brunsbüttel und dann in die Werft nach Wewelsfleth. Die Reise gehört sicher zu den letzten Abenteuern unserer Zeit. Wird das Schiff die Atlantiküberquerung überstehen oder ist es zu marode und bricht bei der kleinsten Bewegung auseinander? Findige Ingenieure und Kapitäne haben sich darüber vorher ganz genau Gedanken gemacht. Mehr dazu in der kommenden Stunde hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Ein Schiff im Schiff oder Huckepack über den Atlantik. Im Prinzip ist das nichts Ungewöhnliches. Die Herausforderung war eher der Zustand des Schiffes, das man befördern will. Ich bin nach Bremen gefahren. Dort hat die Reederei Kombilift ihren Sitz. Huckepack-Transporte sind die Spezialität der Bremer. Ich treffe Heiko Schröder. Der Schiffbauingenieur ist Fachmann für schwierige Fälle. Er hat am Konzept Peking mitgearbeitet. Groß, alt, marode. Was war denn das größte Problem im Vorfeld?
Einmal war es der Zustand. Wir haben das Schiff vorher besichtigt, mein Kollege, und hat auch die Punkte sich angeguckt, wo man vielleicht Kräfte einleiten kann. Und dann hatten wir technische Unterlagen noch von der Bauwerft von 1907. Und danach haben wir dann uns überlegt, wie machen wir das, ohne die Peking zu beschädigen und ohne unser Schiff auch zu gefährden.
Und dann kam er, der schwierigste, der spannendste Moment beim Eindocken der Peking in das Dockschiff. Wenn nur noch wenig Wasser im Dock ist und der Segler halb noch schwimmt und halb schon im Dock steht. Heiko Schröder hatte vorgesorgt.
Wir haben im Boden ein sogenanntes Cribbing gemacht. Das sind Holzbalken, die man mit Stahlplättchen am Deck anschweißt, damit die nicht aufschwimmen beim Abtauchen. Und dann, als das Schiff in dem Laderaum war und das Dockschiff die Tanks wieder leer gepumpt hat, kam es ja hoch. Und dann will das Schiff kippen nach Backbord oder Steuerbord, weil es einen instabilen Zustand gibt in diesem Vorgang. Und damit das Schiff nicht kippt, kann man jetzt dem Dockschiff schon eine kleine Neigung geben und man zieht, wenn die Peking aufgeschwommen ist, zieht man sie gegen eine Bordwand, gegen Hölzer, die vorher angebracht werden. Und dann gibt es eine kleine Neigung im Schiff und dann legt er sich dagegen und dann wird er erstmal provisorisch mit Seilen oder Gurten gegen diese Wand gezogen.
Das sollte klappen, aber trotz aller vorherigen Berechnungen und technischen Vorsorge, das sind auch für Heiko Schröder und seine Kollegen die spannendsten Momente.
Es ist immer ein Risiko, aber man hat das im Griff. Man kann ja dann sagen, Mensch, sieht ein bisschen komisch aus, wir ziehen noch ein paar Seile gegen das Schott. Wir ziehen das noch mit Seilen oder Gurten noch mehr dagegen.
Um das Schiff schließlich im Dock festzumachen, muss man ran an den Rumpf, der ja nicht im besten Zustand ist. Da gab es allerdings für den Schiffbauer Schröder eine Überraschung.
Wir wussten das vorher, wo Stellen sind, wo große Kräfte eingeleitet werden können. Die haben wir uns ausgesucht und da haben wir dann auch die Befestigung gemacht. Ich war eigentlich, als ich das Schiff zum ersten Mal gesehen habe, erstaunt, wie gut die Außenhautbeplattung noch war in ihren großen Stärken. Das würde man heute ja nicht mehr mit 16 mm machen. Also ich habe da überhaupt keine Bedenken gehabt, dass da irgendetwas passiert.
Die Peking fest im Dockschiff, es konnte losgehen. Vorher aber noch die klaren Absprachen mit dem Kapitän. Welches Wetter geht, wann heißt es ausweichen?
Also wir hatten gesagt, mit der Schiffsleitung abgesprochen, mit dem Kapitän, bei 10 Grad Neigung muss er was unternehmen. Dann muss er die Fahrt reduzieren oder den Kurs ändern oder die See von einer anderen Seite kommen lassen. Das ist dann eigentlich Sache der Schiffsleitung, das Ding heil über den Teich zu kriegen.
Schiffbauingenieur Heiko Schröder, einer der Männer, die dafür gesorgt haben, dass die Viermastbark Peking sicher den Atlantik überquert hat. Uli Patzwal ist im Studio, der Kollege vom Hamburg-Journal des NDR Fernsehens. Uli Patzwal, am 19. ging es dann tatsächlich mit der Verspätung richtig los. Abschied von New York, die Peking-Huckepack auf Kombidock 3. Was war das für ein Moment? Ist man da so still und heimlich leise aus New York über den Hudson rausgefahren? Gab es Begleitung? Hat New York das wahrgenommen?
Es gab keine Fanfare wie auf dem Kreuzfahrer, wenn der irgendwo aus dem schönen Hafen ausläuft. Also es war einfach nur allgemeine Erleichterung, wirklich, nach den Tagen des Wartens und der Spannung, ob das mit dem Einstellen des Schiffes im Schiff auch gut geht, war dann wirklich, das war ein Freudemoment. Wir haben auf der Brücke gestanden, kam ein sehr netter Lotse an Bord von den Sandy Hook Pilots, die uns bis auf die offene See begleitet haben. Und der hatte auch als erstes erzählt, dass er als 10-Jähriger auf diesem Schiff vor Manhattan rumgesprungen ist und hat die alles Gute gewünscht, der Peking. Und diese gute Laune, die hat eigentlich alle erfasst. Der Kapitän war sowieso ein Strahlemann aus der Ukraine, der gesagt hat, dass er jetzt endlich das tun kann. Der hat vorher viel Ingenieurarbeit geleistet beim Belegen der Ballasttanks, damit dieses Schiff auch gerade steht und so. Der konnte dann endlich seinem eigentlichen Handwerk frönen, nämlich dem Seefahren, und hat dann gesagt, ich fühle mich jetzt wie ein Fisch im Wasser und wie ein Vogel in der Luft. Und so war die Stimmung an Bord. Das war ein großartiger Moment.
Aus New York raus kann man noch ordentlich gucken. Irgendwann ist man dann auf dem offenen Atlantik, rundherum nur Wasser. Abgesehen von immer neuen Bildern, Sonnenaufgängen, Sonnenuntergängen, Peking von ganz unten, innen. Was macht man da den ganzen Tag an Bord?
Man vergleicht den ersten Tag mit dem zweiten und zweiten mit dem dritten, schon was das Wetter angeht. Der Kapitän hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Jeder Abend, jeder Sonnenuntergang ist anders. Das konnten wir bestätigen, also wie ein Fingerabdruck, hat er gesagt. Wie ein Fingerabdruck, ein menschlicher Fingerabdruck nicht zweimal vorkommt im Leben und in der Welt, so gibt es keine zwei gleiche Sonnenuntergänge. Das haben wir 3 Tage überprüft und dann war es vorbei mit den Sonnenuntergängen. Dann setzte erst Regen und immer noch ruhige See immerhin ein, aber nach 5, 6 Tagen gab es dann die atlantische Dünung und das Rollen des Schiffes begann. Also wir hatten wirklich so ein Schmiegen des Schiffes, wie man das vielleicht vom Kreuzfahrtschiff jetzt nicht unbedingt kennt, denn diese Kombidock 3 hat andere Stabilitätskriterien als ein Kreuzfahrer. Die muss ruhig und gut im Wasser liegen, aber nicht darauf achten, dass ihren Mitreisenden nicht schlecht wird. Das Hauptkriterium war eine sichere Überfahrt und das geht teilweise mit den Wellen besser als gegen sie. Was haben wir gemacht den ganzen Tag? Also wir, wenn ich mich da mit der Mannschaft mal zusammen in eine Zeile setze, die Mannschaft hat gearbeitet und ich habe die Mannschaft dabei beobachtet mit der Kamera. Es gab viel zu tun. Beispielsweise hatte die Peking den Rumpf voller Muscheln, vor allem Miesmuscheln, aber auch Austern. Die waren sehr fest dran, die mussten befreit werden. Das heißt, der Rumpf musste von diesen Muscheln befreit werden, denn man war sich zwischendurch nicht mehr sicher, ob diese Muscheln überhaupt die richtigen Einwanderpapiere für Deutschland hatten, denn man will das ja vermeiden, dass Gebietsfremde nach Europa einwandern, die ja nichts verloren haben. Deswegen war das sicher eine Aktion von 1, 2 Tagen. Es gab dann gegen Ende die üblichen Seefahrtsarbeiten oder Seereisenarbeiten, nämlich dass das ein oder andere Deck mal neu gestrichen wurde. Das ist ja auf See so üblich, alles, was sich nicht bewegt, anstreichen, alles, was sich bewegt, grüßen. Das war dann aber auch im Kanal abgeschlossen. Und es war eine, würde ich sagen, eine arbeitsreiche Reise. Also 10 Tage haben mal gerade gereicht, um dann vorbereitet anzukommen.
Irgendwann nach 11 Tagen kam die Elbmündung, der Lotse an Bord und Brunsbüttel kam immer näher. Wird man da kribbelig? Ist man aufgeregt, dass es nun endlich soweit ist? Was war das für ein Gefühl?
Ja, das war so. Also das habe ich an dem Zustand meines tragbaren Telefons gemerkt. Ich habe das gar nicht angeguckt über eine Woche, weil ich da nichts tun konnte. Aber dann wusste ich irgendwann wieder, da war Calais nicht mehr weit, Dover. Wusste ich wieder, wo es lag. In der Kamera habe es rausgeholt. Und das war bei allen an Bord so, dass man dieses Land in Sicht ersehnte. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen albern an, wir waren immer gerade 10 Tage auf See, aber es war wichtig. Und der Kapitän hat das dann auch wirklich über Bordlautsprecher gesagt: Land in Sicht. Und das war ein Moment der Freude. Dann gab es kurz darauf einen Riesenschauer. Wir haben ja wirklich kein gutes Wetter gehabt bei dieser Fahrt. Und das Land war wieder außer Sicht. Das haben wir aber alle ganz, ganz tapfer überstanden. Und Brunsbüttel war für uns der wichtigste Hafen. Entschuldigung, nichts gegen Hamburg, aber für uns war während der Überfahrt und vor allem in den letzten 2-3 Tagen gab es eine Brunsbüttel-Sehnsucht. Anders kann ich das gar nicht formulieren.
Uli Parzwal und seine ganz persönlichen Eindrücke der Heimreise der Peking nach Brunsbüttel. Den Film dazu, die wunderbaren Bilder von dieser Reise und aus den vergangenen Jahren in New York, den gibt es am 28. August um 18.15 Uhr. Die Nordreportage im NDR-Fernsehen. Unbedingt Termin vormerken. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. Unser Thema heute, die Viermastbark Peking. Seit einigen Tagen liegt die Peking nun in der Peterswerft in Wewelsfleet. Die Werft an der Stör hatte das beste Konzept vorgelegt, damit der Viermaster für die nächsten Jahre fit gemacht werden kann. Was aber genau ist da in den nächsten Wochen und Monaten geplant? Dietrich Lehmann hat sich an Bord umgeschaut und umgehört.
Ein Helm auf dem Kopf, sichere Schuhe an den Füßen und Maßband sowie einen riesigen Schiffsplan in der Hand. Mareike de Jong klettert über das Achterdeck der Peking und vermisst Wanten, Deckswinden, unscheinbare Stahlbügel an Deck, sogenannte Augen. Die studierte Schiffbauerin ist auf die Rigs von historischen Segelschiffen spezialisiert.
Man muss wissen, wo es ist, man muss wissen, wofür das genügt und das Wichtigste ist auch, was fehlt. Was ist verschwunden in all diesen Jahren und was soll es geben?
Die Niederländerin hat in den vergangenen Jahrzehnten schon viele bekannte Großsegler betreut.
Ja, zuerst sollen wir das Schiff ganz gut kennen. Die Geschichte und das ist das Erste. Und die Zweite ist, was wollen wir in die Zukunft? Und ich glaube, die Stiftung will ganz gerne ein sehr schönes Schiff, Museumsschiff. Aber das soll auch historisch korrekt sein. Und dazu brauchen wir alle Zeichnungen. Ja, und dann können wir überlegen, ist das korrekt oder ist das etwas von 10 Jahre alt oder vielleicht 80 Jahre alt.
Während Mareike de Jong noch bei der Bestandsaufnahme ist, wird an Deck und in den Laderäumen der Peking schon schwer gearbeitet. Das marode hölzerne Deck muss runter und noch einiges mehr, so Joachim Kaiser, Vorstand der Stiftung Hamburg Maritim.
In der nächsten Woche werden die Masten gezogen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass das Schiff eingedockt werden kann, weil es ein überdachtes Baudock ist, in das wir hineingehen. Und dann wird es in 2-3 Wochen, genauen Termin gibt es noch nicht, vielleicht auch Tide abhängig und von der Reparatursituation auf der Werft. Die leben ja sehr viel von Reparaturen hier und haben ihre Docks natürlich in der Nutzung. Da mischen wir uns auch nicht ein. Aber ich schätze mal, in 2-3 Wochen wird sie gedockt und dann... Ja, dann geht's richtig an den Rumpf ran noch.
Und das heißt vor allem sauber machen. Bis jetzt gibt es noch keinen exakten Überblick darüber, wie groß die Schäden an der Peking tatsächlich sind.
Erstmal wird abgeblasen, relativ grob, damit man an die Außenhaut rankommt. Also Farbe runter und die dicken Rostplacken, die wir leider eben auch haben, um überhaupt ein klares Bild optisch schon mal zu bekommen. Denn erübrigt sich auch manches Messen an manchen Stellen.
Weil da nichts mehr da ist.
Ja, wenn man da durchgeblasen ist. Das ist ja bereits vorher passiert, auch schon bei der letzten Dockung in New York. Also da machen wir uns gar keine Illusionen. In der Wasserlinie ist das eine Katastrophe. Aber wenn man ein Schiff 40 Jahre lang eben nur im Meerwasser hat und im Grunde keine Anstriche drauf bringt, ist es kein Wunder. Also kann man dem Schiff nicht vorwerfen.
Nachdem die Peking im Dock ist, wird das Schiff quasi aufgehängt, damit das Unterwasserschiff erneuert werden kann. Ein Konzept, mit dem sich die Peterswerft gegenüber anderen Unternehmen durchsetzen konnte.
Das heißt also, unter dem Zwischendeck werden Öffnungen gemacht, es werden gewaltige Vierkantprofile reingeschoben und auf dem Dockgrund oder an der Dockseite verankert. Und so wird man nach und nach das ganze Schiff durchdringen, um es abzufangen. Und dann kann man im Grunde die Kielpallen unten weghauen, dann hängt das Schiff, so als wenn man es insgesamt aufhängen würde. Und dann erst kann man das Unterwasserschiff wirklich sanieren. Das heißt, wir müssen ja die betongefüllten Areale abschneiden. Was dann geht, ohne dass das Schiff sich irgendwie noch verwindet dabei. Das ist ja die große Gefahr.
Das Unterwasserschiff wird später unter die obere Hälfte des Rumpfes geschoben. Die Peterswerft hat sich für diese Aufgabe auf einen straffen Zeitplan verpflichtet. In 2 bis 2,5 Jahren könnte die Peking erstmals nach fast einem Jahrhundert wieder in Hamburg festmachen.
Ich verstecke mich dahinter der Werft und die wollen 1,5 Jahre das Schiff im Dock haben, also um das Unterwasserschiff zu machen. Und dann wird es nochmal hier an der Ausrüstungspier liegen, um dann in seinen übrigen Bereichen dann fertig gebaut zu werden. Das heißt Ende 19, Anfang 20, das lassen wir mal näher kommen.
Mindestens 2 Jahre Werftaufenthalt, in denen die Peking so gut wie möglich und soweit das Geld reicht, restauriert wird. Und dann natürlich Hamburg. Das steht fest. Hafenmuseum, das scheint auch festzustehen. Viel mehr weiß man jedoch nicht. Dietrich Lehmann hat sich über den Stand der Planungen mit Börries von Notz unterhalten, dem Alleinvorstand der Stiftung Historische Museen Hamburg. Und er hat ihn zuerst gefragt, wohin denn die Peking kommt, wenn sie von der Werft kommt.
Das treibt uns seit Monaten um und das wird es auch noch ein bisschen umtreiben. Deswegen wissen wir noch nicht genau zum jetzigen Zeitpunkt, wo das Deutsche Hafenmuseum hinkommen wird. Das Deutsche Hafenmuseum wird aber auch noch nicht 2020 fertiggestellt sein, sondern ein paar Jahre später. In der Zwischenzeit bietet es sich an, die Peking an die 50er-Schuppen zu legen. Dort sind auch die Voraussetzungen dafür da, dass auch sozusagen in einer nicht dauerhaft vorgesehenen Infrastruktur zu machen. Und vielleicht würden ja die 50er-Schuppen auch tatsächlich der Standort des Deutschen Hafenmuseums, dann würde sie schon gleich dort liegen. Aber für den dauerhaften musealen Betrieb bedarf es da noch einiger Infrastrukturmaßnahmen, sie muss gesichert werden, für den auch gegenüber dem normalen Schiffsverkehr. Es muss eine Besucherzugänglichkeit geben. Man braucht Versorgung von Land, auch für so ein großes Schiff. Und das muss man dann nach und nach schaffen.
Die 50er-Schuppen, Sie haben es angesprochen, sind einer von 2 Standorten, soweit ich weiß, die noch in der engeren Auswahl sind für das Deutsche Hafenmuseum. Der zweite ist bei den Musical-Zelten. Wo liegen die Vorteile der jeweiligen, dieser beiden Standorte?
Nun, die beiden Standorte haben den großen Vorteil, dass sie im Hafengebiet liegen. Die 50er-Schuppen haben den großen Vorteil, dass sie eben die 50er-Schuppen haben, diese historischen Gebäude von 1920, die damals eine besondere technische Innovation waren, genauso wie das die Peking im Grunde genommen war. Das geht dort Hand in Hand. Dann ist es auch ein Identifikationsort für die Menschen in Hamburg und um Hamburg herum, die sich für diese historische Schifffahrt interessieren. Das ist auch ein wesentlicher Faktor, dass es diese emotionalen Anknüpfungspunkte gibt. Das gibt es auf der anderen Seite bei der Fläche neben den Musicals auch. Dort ist der Ausgang des alten Elbtunnels, der sozusagen dadurch einen Sinn bekommen würde. Und wir können da als Stiftung Historische Museen Hamburg eine museale Empfehlung aussprechen. Mehr aber auch nicht. Ich glaube schon, dass das eine gesamtstädtische Aufgabe ist, zu entscheiden, wo man diesen Standort festlegt.
Wann wissen Sie, welcher Standort es wird und wie sieht dann das weitere Vorgehen aus?
Wir gehen davon aus, dass die Standortentscheidung im Laufe dieses Jahres abgeschlossen sein wird, also dass dann letztendliche Klarheit besteht. Und sobald wir die Standortentscheidung haben, können wir mit den ganz konkreten Planungen anfangen, sodass man dann konkretere architektonische Ideen innerhalb eines Jahres, vielleicht 14 Monate nach der grundsätzlichen Entscheidung des Standortes hat.
Frühestens Ende nächsten Jahres wird dann klar sein, wie könnte es dann da aussehen und wie muss man dann irgendwie sich vorstellen, wie lange dauert so ein Bau, bis man auch so ein Hafenmuseum dann begehen kann?
Je nachdem, wie kompliziert geplant wird und wie viel man dann konkret bauen muss, muss man mit da auch wiederum reiner Bauzeit von wahrscheinlich 18 bis 24 Monaten rechnen. Und das ist dann eine Gesamtrealisierungszeit von 5 bis 6 Jahren.
Also das heißt Eröffnung 2022, 23, 24 so?
So unkonkret können wir das zurzeit leider nur so sagen. Mir wäre es am liebsten 22, was immer, wenn es einem am liebsten ist, am unrealistischsten ist. Und deswegen ist realistisch 23 oder 24.
Das war das Hamburger Hafenkonzert. Wir bleiben natürlich dran und werden Sie in den kommenden Jahren auf dem Laufenden halten, wie es der Peking geht und wie der Stand der Restaurierungsarbeiten ist. Zum Thema am kommenden Sonntag, Jan Wolf.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Der Tod kommt aus der Elbe. Im August 1892 erkranken hier in Hamburg fast 16.600 Menschen an der Cholera. Etwa die Hälfte von ihnen stirbt. Der Grund für den Ausbruch der Epidemie: das mit Bakterien verseuchte Trinkwasser. Die Hamburger schöpfen es ungereinigt aus der Elbe. Dazu kommen die schlechten hygienischen Zustände in der Stadt. Während der Cholera-Epidemie besucht Robert Koch, berühmter Bakteriologe und Direktor des Preußischen Instituts für Infektionskrankheiten, Hamburgs Armenviertel. Er ist entsetzt über das, was er sieht, erzählt Professor Philipp Osten vom Medizinhistorischen Museum des UKE.
Diese engen Gängeviertel, wo eben halt viele, viele Menschen ganz eng auf engstem Raum zusammen lebten, wenig Wasser, Trinkwasserversorgung, immer nur eine Pumpe Abwasser, das eben durch die Rinnsale lief. Und es gibt einen ganz berühmten Ausspruch, der ihm zugeschrieben wird: Ich vergesse, dass ich in Europa bin, sagt er, als er das sieht.
Die Cholera-Epidemie von 1892 ist eine humanitäre Katastrophe und wäre zu verhindern gewesen mit einer einfachen Filtrationsanlage für das Trinkwasser. Die war jahrzehntelang bereits in Planung. Vom Hamburger Senat wurde sie aber nicht in die Tat umgesetzt. 125 Jahre ist es her, dass die Cholera in Hamburg wütete. Wir erinnern daran. Der Tod aus der Elbe. Unser Thema im Hamburger Hafenkonzert. Kommenden Sonntag morgens ab 6 und den Montagabend drauf ab 20 Uhr mit Daniel Kaiser.
Für heute tschüss, ich bin Kerstin von Stürmer.
Podcast NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.